Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Viele Männer bevorzugen möglichst wohlgenährte Frauen, die hoffentlich keinen allzu großen Appetit mehr haben. Die Frauen paaren sich hingegen bereitwillig mit jedem neuen Mann, der ihnen Nahrung bringt. Es gibt auch Männer, die ihrer Auserwählten Nahrung mitbringen, die Frau dann während des Aktes verzehrt. Dann kann sich das Liebesspiel bis zu 30 Minuten lang hinziehen, vorausgesetzt, dass die mitgebrachte Nahrung so lange reicht. Denn wenn nicht, bricht die Frau den Sex frühzeitig ab. Je kürzer die Kopulation dauert, desto geringer ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Samen des Mannes die Eizellen erreicht. Manche Männer gehen große Risiken ein während des Sexes. Einige hinterlassen sogar ihre Geschlechtsteile in der Frau. Bei einigen Männern ist es so, dass sie sich von ihrem Genital explosionsartig während des Aktes trennen. Eine Verletzung, die die Männer in der Regel nicht überleben. Es gibt auch rekordverdächtige Leistungen bei Männern, vor allem bei Männern mit Kontrollwahn. Einige Männer wollen sicher gehen, dass ihr Sperma auch die Eizelle erreicht und können bis zu 100 Mal in 48 Stunden mit derselben Frau kopulieren.
Ja, und damit willkommen nach einer langen Verzögerung. Mathieu, wie geht es dir? Wir sitzen jetzt tatsächlich das erste Mal wieder beieinander.
Ohne Maske sogar.
Ja, darf man das? Ich glaube schon.
Bin ich dir sehr dankbar, denn du bist ja diejenige, die eigentlich sich mehr Sorgen um mich macht als ich um dich in dieser Zeit. Aber es ist toll heute, es ist wunderschönes Wetter. Mhm. Du hast auch von dem Saft getrunken, den ich dir mitgebracht habe. Du bist ja in einer Saftwoche immer noch.
Habe ich schon hinter mir.
Ist schon vorbei?
Ja, alles super. Gestern habe ich gebrochen. Oh Gott, das hört sich furchtbar an. Ja, nö, alles gut. Mir geht's super. Was schwebt dir so im Kopf? Wir haben ja die letzten Wochen nicht... Wir haben viel gesprochen, ich war tatsächlich viel hier. Ich war ja wochenlang, wenn ich mal hier war, ganz, ganz selten. Nur mit Maske hier und auf 5 Meter Abstand. Zum Glück ist das Wohnzimmer relativ spacious und das hat dann gut geklappt. Aber ich habe mich dann auch im Zuge der Lockerungen selber gelockert und mir ist klar geworden, dass auch zum Immunsystem ein gewissen Maß an Glück zu beiträgt. Und ich dachte mir so, du bist glücklicher, wenn ich einfach mal entspannt vorbeikommen kann, ohne dir direkt einen Vorwurf zu machen, wenn du mir ein Glas Wasser reichst, als, ja.
Das ist sehr nett, ja. Sicher ist es fürs Immunsystem besser, zufrieden zu sein, als unglücklich, denn...
Ja, ist ja auch erwiesen. Depressive Menschen haben zum Beispiel ein schwächeres Immunsystem.
Depressive Menschen kriegen mehr Infektionen, ja. Mhm. Ja. Tja, also es ist toll. Ich habe eine Rose auf dem Balkon, die ist so groß wie ein Kinderkopf.
Ja, die ist wirklich sehr schön.
Ich habe in der letzten Zeit tolle Fernsehserien gesehen, unter anderem Il Processo, den du mir geraten hast. Ein toller Plot, eine italienische, sehr elegante und spannende Serie.
Ja, auch für all die, das jetzt irgendwie vielleicht auf Deutsch gucken möchten. Es muss ja nicht jeder so akribisch auf Italienisch tun wie Mathieu und ich. Die heißt The Trial auf Netflix.
Der Prozess, ja.
Sehr sehenswürdig. Ich habe angefangen, die zu gucken, weil ich ja jetzt wieder total in meinem Italien-Wahn bin, weil ich ja eigentlich vorschnell mir überlegt hatte, direkt runter nach Italien, nach Venedig, wo wir ja auch noch viele Freunde und auch Familie haben, um da halt ein bisschen die Lage zu checken, weil ich halt so lange nicht da war und weil es mir wirklich im Herzen wehtut zu sehen, wie Italien gelitten hat die letzten Monate und deswegen wollte ich hin. Und dann habe ich mich ein bisschen in meine kleine Italienwelt vergraben. Ne? Ich habe diese 4 Bücher weggesogen wie sonst was. Ich glaube, ich habe noch nie so viel und schnell gelesen wie jetzt. Und das war sehr schön. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt wieder mehr verbunden.
Na, du hast was Interessantes gesagt. Du hattest das gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt, wo du dich ja, entwickelt hast und erwachsen geworden bist.
Naja, das habe ich nie gesagt.
Eigentlich in Deutschland.
Ich glaube, man wird nie erwachsen, hoffe ich.
Gut, aber erwachsener geworden bist, dass du deswegen die Konzepte, die du jetzt im Kopf hast, da findest du die italienischen Ausdrucksformen dafür nicht mehr. Und dass du deswegen dein Italienisch wieder beleben willst.
Ja, ich möchte halt wieder ein bisschen auf Vordermann kommen und nicht nur so ein Kinderitalienisch haben. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, der vielleicht, weiß nicht, in einem Teenager-Alter oder vielleicht noch jünger aus einem Land weggezogen ist, wo die Sprache halt natürlich alltäglich war, also wie jetzt für mich Deutsch, es war ja damals für mich Italienisch. Englisch hat immer irgendwo eigentlich geklappt, so, sowohl da als auch hier. Und die Konzepte kann ich auch auf Englisch, nur wie die meisten wissen, Italiener können einfach nicht so gutes Englisch, sagen wir mal so. Zumindest in Venedig ist es eher schwierig. Und deswegen war es mir halt irgendwie wichtig, wenn ich da wieder hinkomme, jetzt nach 3 Jahren. Ich meine, ich habe die letzten 2 Jahre, wie du schon sagtest, es geht nicht darum, erwachsen geworden zu sein, sondern ich habe einfach plötzlich Themen in meinem Kopf, sei es Politik, sei es Spiritualität, sei es Medizin, sei es Yoga, Meditation, sowas alles, über die habe ich noch nie auf Italienisch gesprochen. Das ist halt das Ding. Es ist nicht so, als hätte ich das verloren, sondern ich habe es einfach noch nie auf Italienisch ausgedrückt.
Naja, aber du hast das Italienisch in dir drin. Die neuronale Architektur hat es drin. Du hast es ja schon gelernt, als du, was weiß ich, 3 warst, hast du angefangen, Italienisch zu hören. Und du konntest auch lange Zeit schneller Italienisch reden als die Italiener selbst. Ich erinnere mich noch, dass du, als du dann zurückkamst, Schwierigkeiten mit dem Deutsch hattest.
Ja, natürlich, das ist ja so. Und bei mir ist es, glaube ich, auch die ersten 3 Tage nur so. Aber gut, wir werden gucken. Jetzt gerade hat sich auch dieser Wunsch so ein bisschen wieder zurückgestellt, einfach weil ich weiß, die Qualität ist nicht dieselbe. Ich meine, ich habe jetzt viele Instagram-Stories von meinen Jungs da gesehen und tatsächlich ist es so, dass die dürfen ja wirklich sich gar nicht draußen ohne Maske bewegen. Also egal, ob du alleine in einem riesigen Park chillst.
In Venedig.
Ja, in ganz Italien halt.
Ja. Mhm.
Und das ist total absurd, meinten die auch, weil du musst, egal wie alleine du irgendwo bist auf einer Straße, du musst immer draußen Maske tragen. Aber sobald du in einer Bar sitzt draußen, kannst du sie abnehmen. Das heißt, wenn eine Frau alleine oder ein Mann alleine spazieren ist im Park, muss er Maske tragen an der frischen Luft. Aber sobald man halt irgendwie an der Bar sitzt oder halt in einem gastronomischen Betrieb, muss man es nicht mehr tun. Also die Qualität des Lebens wäre natürlich nicht die, wie ich sie mir erhoffe. Und ich habe es mir viel schöner ausgemalt in meinem Kopf, als es, glaube ich, jetzt noch wäre. Ich warte, ich halte mich einfach noch irgendwie 1-2 Monate zurück.
Ja, ich finde das auch richtig, denn die zweite Welle kann immer noch kommen. Wir haben in Deutschland sehr viel Glück, auch durch, nicht nur durch Glück, sondern durch richtiges Verhalten. Und wir werden sehen. Also haben ja beide Reisepläne. Nicht? Ich möchte auch nach Portugal, ich möchte nach Paris.
Ja.
Ich möchte eventuell auch mal meine Tochter in Amerika besuchen. Und,
uiuiui, ja, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet.
Ich möchte nach Russland.
Also super, Mathieu. Also da sind schon mal ganz viele Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Aber gut, darüber kann man ja auch sprechen.
Ja, wo möchtest du denn hin? Was wirst du denn tun, wenn alles vorbei ist?
Nein, lenk mal nicht ab. Wie schaffe ich es? Was kann ich tun, Menschenmögliches, um dich davon abzuhalten, nach Amerika zu gehen gerade?
Gar nichts. Du brauchst mich einfach nur lächelnd anzugucken und sagen, bleib lieber hier. Ich habe auch keine Lust auf Amerika.
Okay, ich mache jetzt mal was ich, glaube ich, seitdem ich 4 bin, nicht gemacht habe. Bitte, Bobby, kannst du bitte hier bleiben? Ich brauche dich aber hier.
Okay. Du hast mich überzeugt. Es geht ja nicht um Amerika, es geht um meine Tochter.
Ich weiß, aber wir holen sie da raus.
Das ist ein anderer Plan, der ist sehr kompliziert, aber das ist ein guter Plan, denn die dürfen auch noch nicht raus.
Doch, das ist ja das Problem. Was? Ich habe tatsächlich letztens mit ihr, also ich habe ja eine Halbschwester, wie die meisten von euch vielleicht nicht wissen, in Amerika. Und es ist gerade so, dass die beiden wirklich Angst haben, sie und ihr Mann rauszugehen, weil ja seit ein paar Tagen, ich weiß nicht jetzt, wann wir das senden, aber vor ein paar Tagen hat Trump alle Lockeren aufgenommen, also aufgehoben, so, richtiges Deutsch. Und seitdem stürmen die Leute wieder die Straßen. Und ich kann total nachvollziehen, dass da so viele Menschen gerade Angst haben, auf die Straße zu gehen, unterdessen auch meine Schwester. Und ich bin generell bei dem Thema Amerika gerade ganz, ganz woanders, als ich noch vor ein paar Monaten war. Ich glaube, das ist natürlich der Situation jetzt geschuldet, aber auch dem, was ich höre, wenn ich mit ihr skype, oder du skypst ja auch oft mit ihr, und ich bin so erschüttert. Nicht nur ist ja vor ein paar Tagen diese furchtbare, furchtbare Sache passiert, über die wolltest du, glaube ich, auch noch
sprechen. Der zweite Mord sprechen. An einem Schwarzen, ja. Durch weiße Soldaten bzw. bewaffnete Suprematisten. Ja.
Furchtbar.
Grauenvoll. Grauenvoll, also wirklich.
Und jetzt kannst du wahrscheinlich verstehen, meine Aussage vor ein paar Wochen, die ich dir gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich lebe nicht mehr auf demselben Planeten wie dieses Land. Ja. Für mich ist es so, wenn ich darüber gucke, ich meine, ich weiß, man darf hier nicht alle über einen Kamm ziehen. Alice sagte letztens, 43% der Wähler sind noch pro Trump. Es wird ja alle paar Monate oder jeden Monat, glaube ich, so eine Art Durchschnittswert errechnet, wie viele Leute noch für ihn sind und zu ihm halten, sage ich jetzt mal. Und man sagt, dass 43% für einen amtierenden Präsidenten sehr, sehr wenig sei in Amerika. Aber es sind immer noch 43% der Wähler. Jetzt erhebe ich meine Stimme
wieder. Außerdem ist Trump nicht, Trump ist nur ein Symptom.
Er ist der Spiegel der Gesellschaft.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung sind letzten Endes so gestrickt wie er. Das ist das Entsetzliche.
Ja, gut, das sind jetzt radikale Formulierungen.
Die leben nämlich alle. Du hast das Gefühl, als Einzelperson in einer alternativen Welt auf einem anderen Planeten zu leben. Aber da leben tatsächlich fast 50% der Leute in einer alternativen Realität.
Ja.
Also es ist erschütternd. Ich habe 10 Jahre in New York gelebt.
Alter, und, 80er, ne?
Ja. Ich war verheiratet mit Alices Mutter, eine große Malerin, und habe in den 80er Jahren in New York gelebt.
Wie war New York in den 80er Jahren?
Toll, das war sozusagen wie Paris in den 70ern.
Geil.
Die moderne Kunst ist aufgeblüht, die Rockmusik, das war aufregend. Ich habe die ganzen Maler kennengelernt damals, vor allem auch viele Frauen, bekannte Frauenmaler. Und es war eine tolle Zeit, meiner Ehefrau beim Malen zuzusehen. Da sagte ich mir, hey, Leute, die ist viel kreativer als ich. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Guck dir nur noch zu.
Geil, du wolltest Haushusband werden.
Ja. Ich war es auch, denn Jennifer war eine Unternehmerin, die stand um 7 Uhr morgens auf, die legte sich dann immer lang auf den Küchentisch und telefonierte und bestellte. Und dann ging sie ins Studio, wo eine fürchterliche Unordnung herrschte, räumte auf und fing an zu malen. Dann konnte sie sich eine halbe Stunde hinlegen, so ein Powernap gemacht, und dann hat sie weitergemalt. Mit klassischer Musik oder mit Rockmusik, und hat am Ende des Tages Meisterwerke hingelegt. Es war überwältigend, überwältigend.
Ja, und ich glaube, wenn du jetzt nach New York gehen würdest, du würdest echt,
Ich war ja vor ein paar Jahren da und habe Alice besucht. Ja, geht es natürlich noch schlimmer durch den Virus, aber New York hat sich wahnsinnig verändert. Ja. Wahnsinnig verändert. Und jetzt natürlich schwer geschlagen. Ich habe gerade gelesen, gestern in der Washington Post, viele New Yorker wandern aus.
Ja, klar.
Die Reichen sowieso, aber auch andere, aber auch mittelständische und.
Wie
auch.
Ist der Wert irgendwas von wegen, ich glaube, ein Viertel der New Yorker müssen jetzt Almosen für Essen, diese Essensschlangen da?
Im ganzen Land fast 40 Millionen Arbeitslose, das sind über 20%, schlimmer als seit der großen Depression in den 30er Jahren. Es ist tatsächlich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit den 30er Jahren.
Und ich hatte letztens ein ganz, ganz interessantes, also Hirngespinst einfach auch mit Alice geführt, denn sie ist ja auch sehr, sage ich jetzt mal, von der Mentalität her europäisch eingestellt, also links und eher natürlich für Liberalismus und alle sind gleich. Und wir haben halt so ein bisschen hin und her überlegt, Amerika hatte ja sehr, sehr lange dieses Image vom Land der Freiheit, wo man alles erreichen kann, einfach so eine große Möglichkeit und Chance für jeden kleinen Unternehmer. The American Dream and just
Jeder kann Präsident werden.
Ja. Das hat sich bewahrheitet, ja. Leider kann jeder Präsident werden heutzutage, anscheinend.
In Amerika.
Stimmt, in Amerika, ja. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen umher überlegt und es ging halt so ein bisschen um die Wahlen und wie ist Trump ihrer Meinung nach, weil ich halt natürlich von jemandem, der wirklich vor Ort ist, im Kern des Geschehens, und ich meine, sie hat ja auch sehr lange in New York gelebt, New York ist ja auch sehr eine linke Stadt im Vergleich zum Rest von Amerika, aber sie lebt ja jetzt auch in Nashville, was zwar noch eine Blue City ist, aber in a Red State, also in Tennessee, ne? Tennessee ist ja mit
wie
einer der...
Bayern ist konservativ, aber München ist, ja, meistens links, ja.
Weiß ich nicht, ähnlich. Aber ja, ähnlich, ja. Wahrscheinlich so. Natürlich aber noch viel extremer. Und ich bin dann, haben wir so überlegt, was Deutschland zum Beispiel gerade für ein Image bekommt, ist halt interessant im Vergleich zu dem, was gerade in Amerika passiert. Weil jahrzehntelang hat man ja vielleicht von außen nicht so richtig bemerkt, dass es halt dieses Image hat Amerika noch von diesem Sternchen und dem Vorreiter der Demokratie und der Freiheit.
Bei wem?
Aber von, ja, bei der ganzen Welt, Mathieu. Überleg dir das mal. Doch, du vielleicht nicht, weil du ein alter Hase bist und einfach dich sehr viel mit Politik auskennst, aber du bist noch nicht mal 1% der Bevölkerung, die so sich informieren und so denken und vielleicht auch die Erfahrung hatten. Ich als 19-jähriges Mädchen stand, das weiß ich noch, nach meinem Finale hinter der Bühne, habe Red irgendwelche Interviewantworten gegeben und die haben mich und Vater gefragt, was sind denn eure Modelpläne für direkt jetzt nach GNTM? Worauf habt ihr denn Lust? Und wir direkt wie aus der Kanone geschossen, sofort nach New York, auf jeden Fall nach New York, weil wir alle dieses Image hatten, auch von den Medien natürlich gepusht, dass man in Amerika Karriere macht. Wenn man es da schafft, schafft man es überall. Dieses Image ist nicht nur global in den letzten Monaten sehr, sehr gefallen, also hat sehr gelitten, sondern auch dieser Wunsch, finde ich zumindest, oder mit jedem, mit dem ich spreche, ob in meiner Branche oder auch unter meinen Freunden, die ganz andere Dinge tun, wo natürlich New York immer war irgendwo so das Ziel. Ne? Da will man irgendwo hin, ob man es jetzt nun bewusst geäußert hat oder nicht. Und ich habe ja, wie du weißt, Anfang des Jahres einen Vertrag mit einer New Yorker Agentur abgeschlossen. Und ich wurde dazu letztens auch in einem anderen Podcast tatsächlich befragt. Und plötzlich ist mir, während ich die Antwort gegeben habe auf diese Frage, willst du denn da nochmal irgendwann modeln, ist mir während des Gesprächs klar geworden, dass ich für Amerika keine Gefühle mehr hege. Also es gibt für mich keinen Sog, der mich dahin zieht. Ich möchte da privat nicht mehr hin, auf keinen Fall. Ich kenne natürlich nicht viel von dem Land jetzt auf einer geografischen Ebene, aber ich habe einfach wirklich ein bisschen Angst einfach vor genau dem, was da passiert.
Ich meine, ja,
gesagt hast, mit Erschütterung hast du mir eben erzählt, dass einer von diesen 3 Leuten, die den Jogger erschossen haben, diesen weißen...
Den
schwarzen Jogger, genau, erschossen haben, dass einer von denen es gefilmt hätte und ins Netz gestellt hat.
Ja,
nur so bekommen wir davon mit. Ich glaube, das, was da gerade wieder passiert, ist passiert am laufenden Band in Amerika. Es passiert die ganze Zeit. Was wir halt nur sehen, sind diese, ich sag jetzt mal, Glück im Unglück-Momente, wo es halt auch gefilmt wird, damit überhaupt jemand verurteilt werden kann.
Richtig.
Wer glaubt denn schon einer schwarzen Angehörigenfamilie in einem armen Viertel in Amerika gegen 3 Beamten, Polizisten?
Und wenn es kein Video gibt, dann werden meistens die Täter, auch wenn es Polizisten sind, gerade wenn es Polizisten sind, freigesprochen.
Ja.
Es ist eine Katastrophe. Da herrscht nach wie vor Rassenkrieg.
Von wegen liberalistisches Land und alle sind gleich.
Aber natürlich darfst du auch Amerika nicht mit New York gleichsetzen. Ist schon eine leuchtende Insel.
War.
Ja, jetzt ist es am härtesten betroffen durch den Virus. Aber die... haben auch die besten Vorsorgungen getroffen. Und das kommt schon wieder. New York ist nicht klein zu kriegen, genauso wenig wie Paris.
Ja, okay.
Ich hoffe auch genauso wenig wie Venedig.
Ja, und natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist einfach nur gerade so meine Gefühlslage.
Was hast du denn da für 2 Wunden am Unterarm?
Ja, das hat mich letztens tatsächlich in meiner Story auch jemand gefragt. Ist vielleicht ein guter Moment, das aufzuklären. Ich habe mich verbrannt. Ich habe nicht mir selbst was bewusst wehgetan. Ich weiß, es sieht leider ein bisschen danach aus, aber ich habe mich einfach verbrannt wie so ein kleiner Idiot. Aber es ist schon wieder am Weggehen.
2-mal verbrannt?
Ja, an dem Backblech einfach 2-mal rangekommen.
Oh,
das passiert mir relativ oft. Ich bin ja so ein hektischer Kocher, weil ich es einfach liebe und sehr passionate dabei bin. Dann passiert sowas, ja. Naja, aber apropos Polizei. Ich war jetzt in den letzten paar Wochen immer mal wieder seit den Lockerungen am Freitag oder Samstagabend auch hier in Ottensen beim Aurel und so ein bisschen, ne, auf dem Platz rumgelungert mit meinen Jungs. Natürlich schon nicht mehr als 2-3 Leute gleichzeitig, aber wir wurden echt systematisch verscheucht. Das ist so weird zu beobachten, auch wie die Polizei sich jetzt gerade so Grüppchen immer wieder rauspickt, weil es sind innerhalb von 30 Minuten 3 Streifenwagen an uns vorbeigezogen und Polizisten an uns vorbeigelaufen. Nichts passiert, die haben sich nur ein bisschen umgeguckt, ein bisschen Präsenz zeigen, ne? Und wir dachten uns, ja gut, solange hier keiner irgendwie Stress macht, ist ja alles okay, so wie immer. Und plötzlich die nächste Fuhre an Polizisten nach einer Stunde hat den Platz geräumt. Wie wild geworden haben sie alle geräumt. Das war schon mal wieder eine tolle Erfahrung. Liebes. Ja, das wird jetzt Alltag werden. Also ich wurde in den letzten Wochen, obwohl ich eine der vorsichtigsten in meinem Freundeskreis wahrscheinlich bin, so oft von der Polizei verscheucht. Es ist unglaublich.
Warum verscheucht? Weil in einer größeren Gruppe?
Ja, nee, weil es halt hieß so, ja, ihr haltet euch hier nicht an die Mindestabstände, ja. Obwohl ich halt, ne, selber Haushalt im Sinne von selbe Freundesgruppe, ist jetzt vielleicht auch nicht maßgeblich für das, was Leute tun sollten, aber Lockerungen bedeuten Lockerungen. Und wenn man draußen Sitze hinstellt für die Leute in den Bars und das erlaubt wird, dann darf man sich da ja auch auf den Bürgersteig setzen. Und das ist leider alles noch nicht so richtig... Ist noch nicht so richtig geregelt, habe ich. Also geregelt sowieso nicht, aber ich habe das Gefühl, niemand weiß so richtig, was er tun soll.
Na, ich habe heute, wo du davon redest, ich habe heute den Drosten-Podcast gehört von Montag, wo er ganz interessant sagt, neue Untersuchungen bestätigen, dass, glaube ich, 80% der Infizierungen finden im Haushalt statt. Mhm. Und deswegen ist er auch dafür, dass die Leute oft ausgehen und dass auch die Lockerungen bei Restaurants und Bars größer werden. Ja. Zum Beispiel sagt er, dass man Restaurants bitten soll, Terrassen einzurichten.
Ja, auf dem Bürgersteig erlauben soll.
Auf dem Bürgersteig erlauben soll und dafür weniger Leute drin sitzen lassen, sondern mehr draußen lassen. Ja. Weil die frische Luft eben die Aerosole verteilt und die größte Ansteckungsgefahr ist halt in den Haushalten. Ja. Und das, ja klar, wird ja auch von Land zu Land verschieden gehandhabt. Ich finde, wir sind in Hamburg eigentlich noch ganz gut dran, wenn man es vergleicht mit den, was weiß ich, die Gottesdienste, die jetzt irgendwie wieder Infektionsherde werden oder in fleischverarbeitenden Betrieben, wo es plötzlich zu super Infektionsmengen kommt. Die große Frage ist natürlich Kitas und Schulen. Der Sohn von Susanna, der geht jetzt einen Tag in der Woche in die Schule zum Beispiel. Einen Tag.
Wie alt ist der?
Der David ist 11. Hm. Den Rest der Zeit macht er Homeoffice mit der Schule. Und da müssen sie sehr viel lernen. Das geht auch ganz gut. Ich glaube auch, dass das in Hamburg und auch eigentlich ziemlich flächendeckend ganz gut gehandhabt wird. Es herrscht ein ähnliches Durcheinander wie in Amerika, weil wir eben, genau wie Amerika, ein Bundesstaat sind. Jeder Staat in der Bundesrepublik ist selbstverantwortlich für diese Bestimmungen.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Naja, gut, also ich glaube, ich bin ganz munter, auch deswegen, weil,
du vielleicht mal wieder deine Frau sehen kannst.
ich bald wieder nach Paris kann oder...
Ja, nach Paris lasse ich dich noch so schnell nicht, nach Portugal darfst du gerne. Weißt du, was aber toll ist? Ich muss jetzt endlich mein Labello mit niemandem mehr teilen.
Mit wem hast du denn geteilt bisher?
Naja, macht man ja immer so unter Freunden. Also das ist echt angenehm, ich sage ich. Endlich eine Ausrede. Endlich muss ich mein Labello nicht mehr mit Menschen teilen. Kennst du es nicht? So Leute, die einfach nicht so affin dafür sind und sagen so, oh, kann ich dein Labello benutzen? Und du denkst dir so, oh Gott, jetzt fasst er mit seinen Händen oder mit ihren Händen da rein.
Mir geht's mit meinem Telefonaufladegerät so. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr zu teilen. Ich habe, glaube ich, 7 Aufladegeräte im letzten Jahr kaufen müssen, weil die immer irgendwie verschwinden.
Aber kann man damit mit Corona argumentieren?
Corona? Ja, natürlich. Oberflächen können ja auch den Virus beinhalten. Obwohl Drosten meint, Oberflächen sind nicht so schlimm wie Haushalte im Allgemeinen.
Ja, ich weiß, ihr desinfiziert hier auch so krass akribisch. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr so nötig. Ja, apropos, ich hab ne richtige random Frage, die ich mich in letzter Zeit komischerweise, ich weiß nicht, was in meinem Hirn los ist, aber so oft frage. Bei öffentlichen Toiletten, also öffentlichen, sage ich jetzt mal in Bars oder die halt nicht bei dir zu Hause sind, meinst du, die Innenklinke oder die Außenklinke ist schmutziger?
Eine gute Frage, wie viele Leute waschen sich vorm Pinkeln die Hände?
Genau, ja. Ne? Aber wie viele auch danach? Das ist ja auch nicht 100% leider. Ja,
mein Freund, der Udo Walz, der Friseur, hat mal ein Buch geschrieben, wo er sagt, dass er auch in Bars nie Erdnüsse isst.
Ja, safe.
Weil die meisten Männer sich nach dem Pinkeln nicht die Hände waschen, aber sofort mit ihren bepissten Fingern in die Erdnüsse reingreifen. Das finde ich auch eine kluge Beobachtung.
Auf jeden Fall.
Die glaube ich auch. Also die Frage, um sie konkret zu beantworten, ist, ich glaube, Frauen sind grundsätzlich sauberer als Männer. Und ich glaube, auch Frauen sind grundsätzlich weniger ansteckend als Männer.
Also, aber sagst du, dass in der Frauenkabine demnach die Innenseite sauberer ist, weil sich alle die Hände...
Ich gehe oft aufs Damenklo, weil es da sauberer ist, wenn nicht viel Verkehr ist.
Ja, ich gehe häufiger mal aufs Männerklo, wenn ich absolut nicht mehr kann und die Schlange ist immer länger bei Frauen. Es ist schon mal aufgefallen, dass ich habe angefangen, das zu beobachten vor circa einem Jahr und es ist jedes einzelne Mal ohne, wie sagt man... ohne Ausnahme eigentlich, mir aufgefallen, dass egal in welchem Etablissement man sich befindet, eine Bar, ein Restaurant, selbst in der, wie sagt man hier, beim Bezirksamt, also in öffentlichen, weiß ich nicht, Räumlichkeiten, die Toiletten der Frauen sind immer die hinteren.
Ehrlich?
Ja, immer. Immer.
Dann müssten sie eigentlich immer links sein.
Nee, nicht links und okay, rechts. Good. Because women are always right, you know that. Ja. Deswegen Frauen schon rechts. Aber es ist immer die hintere Tür. Ich glaube, das liegt daran, dass Frauen mehr Schlange bilden.
Mehr was?
Schlange bilden.
Mehr Schlange bilden? Ich glaube, auch Frauen haben stärkere Blasen. Wenn man muss, dann muss er sofort. Ich bin also oft im Auto gesessen, ja, mit Frauen, wo Frauen tatsächlich es schafften, 3 Stunden lang nicht zu müssen.
Echt?
Ich muss normalerweise, auch wenn ich wenig Wasser trinke...
Ja, so wie ich.
Bist du auch eine Vielpinklerin, ja, Oftpinklerin.
Weißt du doch, haben wir auch hier schon besprochen im Podcast.
Naja, es gibt noch ein anderes Problem. Die Frauen müssen sich ja hinsetzen zum Pinkeln. Ich frage mich, ob Frauen auch so sauber wären, wenn sie im Stehen pinkeln könnten.
Tja, das ist eine der Sachen, die werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Außer jemand probiert es mal aus. Was mir noch aufgefallen ist, letztens in Bars, ich weiß nicht, bin jetzt auch nicht der beobachtendste Mensch, was sowas angeht, aber ich hatte letztens so einen richtigen Lachflash, wahrscheinlich auch Situationskomik. Ich stand an der Ampel mit diesem Tierding, also diese E-Scooter-Roller.
Dem grünen Männchen?
Mit dem grünen Männchen zum Tier. Und dann stand da jemand so an der Bar und das war so ein Typ, einfach so ein richtig cooler Typ. Und das cool, verstehst du, ist gerade sehr ironisch. Mit so einem langen Hipsterbart, mit so einem Hipstermützchen. Und der hat seine Zigarette nur mit dem Mund gehalten. Und ich stand mit meinem Kumpel an der Ampel und ich musste so anfangen zu lachen. Also, Elena, was ist? Und ich so richtig laut: Ey, Jan, guck mal, dieser Typ, der ist so cool. Der kann ohne Hände rauchen, ey. Der ist so nice. Kennt ihr diese Leute, die einfach zu cool sind, obwohl sie beide Hände frei haben und einfach nur in der Tasche, um die Zigarette zu nehmen? Ich habe gesagt, der Einzige, der sich das meiner Meinung nach leisten kann, ist Mathieu. Ja, der kann das.
Nie. Also Leute,
die... Du kannst das aber kurz. Wenn du Sachen mit deiner Hand machen musst, wenn du Sachen mit deinen beiden Händen, dann hast du manchmal deine Kippe noch so im Mund im Winkel.
Na, ich kann eins. Ich kann beim Duschen rauchen. Wenn ich ganz, ganz doll drauf bin, dann schaffe ich das.
Ja, auf was?
Was?
Drauf auf was?
Auf der Zigarette.
Ach so.
Aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich finde das nicht cool, nur mit dem Mund zu rauchen, weil du dann ja beim Aus- und Einatmen sozusagen Nikotin vergeudest.
Natürlich ist es nicht cool, weil es auch einfach ein bisschen behindert aussieht. Aber das ist halt so dieser klassische so, ich bin schon richtiger Raucher. So, ich kann das halt auch einfach. Ich glaube, du willst auch nicht über das Thema reden, weil...
jemand auch stolz ist, wenn er beim Autofahren, was weiß ich...
ohne Hände.
...telefoniert oder auf dem Handy rum so, sagt, ich bin richtig stolz, ich bin schon so ein richtiger digitaler Freak. Ich bin schon so richtig abhängig von den Medien. Ja, das ist...
Ich sag mal, spürst du eine Abhängigkeit von deinem Handy, von Technologie?
Also ich bin noch abhängiger von Zigaretten als vom Handy. Ich bin nun auch analog aufgewachsen. Ja?
Klar.
Also du gehörst ja schon zur Generation, die ja, wann sind die Handys gekommen? So, glaube ich, Mitte der 90er Jahre. Da bist du geboren worden. Du bist also geboren worden zu einem Zeitpunkt, wo es, ja, wo das Internet für alle schon da war.
Ja, aber ich würde schon noch sagen, ich bin noch in der Zwischengeneration.
Ja, weil wegen sowas Venedig wie, auch.
Nee. Einfach weil ich bin Mitte der 90er Jahre geboren. Und bis zu dem Jahre, würde ich sagen, 2005, also Mitte der 2000er, war es nicht gang und gäbe, dass ein Kind, seit es 3 ist, ein iPad vor der Nase hat, weißt du?
Was?
Ja, das, natürlich ist es heutzutage so. Also ich kenne viele Leute, deren Kinder auch schon mit 3 oder 4, so müssen die entertained werden. Wenn die Eltern gerade jetzt wie im Homeoffice sind, dann kriegen die ein iPad vor die Nase. Und das. Ja,
die kriegen schwere Entwicklungsstörungen dann.
Das frage ich mich halt auch. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Es gibt ja jetzt auch schon natürlich, also das heißt natürlich, ist es erschreckend, aber es gibt ja schon Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, für Kinder, die von Technologie abhängig sind.
Ich glaube auch sogar, dass Krankenversicherungen schon gewisse Technologieabhängigkeit als Krankheit anerkennen.
Ja.
Und dafür auch den Therapeuten bezahlen.
Ja.
Vielleicht gibt's, ich glaube, es gibt auch schon anonyme handyabhängige Gruppen, wo man hinkommt und sagt, guten Tag, mein Name ist Mathieu, ich bin handyabhängig.
Mathieu, hallo. Na, wie läuft's denn momentan? Wann hast du denn dein Handy
das letzte Mal? Ich habe jetzt 2 Stunden lang mein Handy nicht benutzen können und ich bin vollkommen fertig.
Seitdem wir hier in diesen Raum gekommen sind, weil alle Handys müssen ja draußen bleiben, wie du weißt.
Ja, das kann ich nicht ertragen. Das ist so schlimm. Ich halte es nur aus, weil ihr alle in der gleichen Situation sitzt.
Ich brauche was.
Das ist okay.
Ich brauche was. Gibt's hier Whisky?
Wir kriegen das. Wir kriegen das hin. Ja, genau. Schön immer mit anderen Drogen kontern. Das ist super. Nee, aber ich finde es auch erschreckend. Also ich wäre jetzt auf jeden Fall aus unterschiedlichen Gründen nicht gerne 13. Wenn man so mit Instagram aufwächst und das auch so ganz normal ist. Ganz normal. Seit dem Kindesalter. Und das ist die einzige, für viele junge Leute, die einzige Informationsquelle. Das stelle ich mir noch furchtbarer vor. Ja, ich habe auch auf jeden Fall in letzter Zeit so richtige, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in meinen Stories, wahrscheinlich nicht, aber so wütende Real-Talk-Momente gehabt. Du weißt, ich bin ja all for the higher perspective und ich möchte eigentlich immer oder so oft es geht in meinem Leben, in meinem Alltagsleben aus der höheren Perspektive Dinge, gerade mich selber beobachten und auch beobachten, wie reagiere ich auf Dinge.
Aus der Vogelperspektive, ja.
Ja, so kannst du es auch nennen. Ich nenne es gerne höhere Perspektive. Weil als in der höheren Perspektive, so sehe ich das, kannst du dich halt selbst analysieren und kannst halt selbst gucken, okay, in welcher Situation reagiere ich wie. Das heißt gar nicht, dass du es in dem Moment verurteilen musst und irgendwie sagen musst, oh nee, scheiße, hör auf damit. Einfach nur wahrnehmen, dass es so ist, wie es ist und dich da vielleicht mit auseinandersetzen können. Aber ich hatte in letzter Zeit ein paar Momente, wo ich auch ein bisschen auf Instagram so gerantet habe und mich ein bisschen echauffiert habe über... Ja, generell so die Influencer-Welt. Ich weiß, einige würden jetzt sagen, ja, Elena, das ist deine eigene Branche, das macht man nicht. Ich habe ja auch kein Kollegen-Bashing betrieben. Und ich muss sagen, ich glaube, viele, könnt ihr euch ja mal zu äußern, Leute, ich glaube, viele meiner Follower finden das auch gut, dass ich da so offen drüber spreche, weil es gibt einfach manche Dinge in meiner Branche, die mich einfach ankotzen. So. Und ich will mich da jetzt auch nicht wieder drauf auskotzen. Ich möchte die Higher Perspective einnehmen. Aber Lower Perspective Elena, die auch manchmal eintritt, sieht manchmal Stories und deswegen guckt sie in letzter Zeit auch sehr wenig Stories von anderen Influencer und Influencerinnen. Weil es auch einfach, ich weiß ja, hast du es mitbekommen, so nach der Corona-Zeit ging es plötzlich ja wieder los mit Restaurant und Nagelbesuchen und sowas. Und ja, ich werde auch irgendwann demnächst mal wieder zur Pediküre gehen und ich habe mich auch sehr gefreut, in einem Restaurant zu essen. Und weiß ich nicht, aber so diese ganzen, dass man dann so 5, 7, 8 Stories darüber macht. Oh Leute, also meine Nägel waren so krass ausgewachsen. Das war unfassbar. Also, und dann, ich meine, es ist ja okay, wenn du einen kurzen... Also, Leute, also, ich weiß gar nicht mehr, wie man in einem Restaurant essen geht, wie man sich da verhält. Das ist ja... Wie macht man das? Leute, also echt jetzt. Und ich werde jetzt aufhören damit, weil mir bestimmt ein paar Freunde von mir wieder sagen werden, Elena, lass sie doch einfach leben, so wie sie sind. Und I'm all for that. Aber manchmal muss man sowas einfach rauslassen.
Ja, ich kenn's aus meiner Branche auch. Also, was meine
ist auch okay,
Kollegen
innerhalb der Branche zu kritisieren.
Scheiß verbreiten auf der den Medien. Ja. Sich einmischen in die Art, wie Wissenschaftler denken. Das stelle ich mir manchmal vor, da sollte vielleicht mal, sollten die mal den Beruf wechseln 2 Tage lang. Ja? Mhm. Dann sollte dieser Instagrammer mal kurz in der Charité 2 Stunden arbeiten und der Wissenschaftler sollte dann vielleicht mal
ein paar Storys.
Fotos davon pinkeln oder Fotos davon von posten, wie er auf die Toilette geht. Also das es ist schon ungeheuerlich, was die Leute für einen Scheiß posten.
Ja.
Also viele Leute, ja. Und es läuft ja auch alles. Wir sagten früher immer, je schlechter die Sache ist, desto mehr Einschaltquoten bekommt man.
Ja, das ist ja auch prinzipiell, will ich auch gar nicht Leute, die vielleicht Formate oder sowas unterstützen, die ich nicht unterstütze.
Schlechte Nachricht ist besser als gar keine Nachricht. Hm?
Genau, und das ist halt so ein bisschen diese PR-Schiene, wo man sich halt selber überlegt, was für ein Image möchte ich haben. Und für mich, ich habe mir das natürlich auch oft überlegt in den letzten Jahren, sollte ich mich über gewisse Dinge äußern und über andere nicht. Und deswegen finde ich es auch toll, dass wir den Podcast machen, unter anderem, weil ich hier auch einfach so mehr das Gefühl habe, dass wir halt so Wohnzimmerdialog haben und einfach über Dinge mal sprechen können und auch uns mal drüber aufregen können. Weil ganz ehrlich, im echten Leben ist man halt nicht die ganze Zeit immer nur gediegen und lässt sich Dinge ohne Kommentar an einem vorbeifließen. Wurdest du schon mal versucht zu missionieren? Ja, auch letztens überlegt. Also
nein,
religiös
aber das...
Erzähl mal kurz.
Was sehr nett. Ich kenne einen wunderbaren Menschen, der heißt Pater Bruno. Der hat mir in sehr schweren Situationen geholfen. Aber mehr als Mensch, als Pater. Mhm. Das ist ein Franziskanermönch, der vielen Schauspielern auch in schweren Situationen geholfen hat.
Und der hat versucht, dich zu...
Nein, hat es nicht versucht, aber da wirst du schon, wenn du dann mal im Kloster bist und dann um 6 Uhr aufstehst und mit den Mönchen dann singen gehst, oder du singst nicht mit, aber dabei bist und dann in deiner Zelle bist und mit ihnen isst, dann merkst du schon, dass... Aber richtig, jemand, der... Doch, Zeugen Jehovas klopfen manchmal an die Tür.
Okay, ja, so eine Erfahrung.
Aber ich bin da ziemlich immun.
Das glaube ich dir sowieso. Ich hatte das ja auch noch nie, also ich bin ja noch nie in so Kreise gekommen, wo es irgendwie darum ging, komm, du musst mal irgendwie jetzt...
Also überzeugt du doch. Manchmal werde ich von paranoiden Verschwörungstheoretikern...
Angeschrieben?
Ja, angeschrieben und auch die versuchen, wenn man ihnen begegnet, dann ist es schon. Mit denen kannst du nicht argumentieren.
Natürlich nicht.
Und auch wenn du mit ihnen argumentierst, das ist wirklich, die Paranoia ist eine Krankheit, die alle Dinge so interpretiert, wie es in dein Zwangssystem passt.
Klar.
Die sozusagen überhaupt nicht aus der Realität lernen können. Die lehnen jede Empirie ab. Ja? Die sagen, die englische Königin ist in mich verliebt, denn als ich sie letztes Mal traf, hat sie mir eine gescheuert. So. Das ist sehr gefährlich, weil diese Menschen können auch unheimlich gut reden. Die argumentieren dich in Grund und Boden. Manchmal geht es dir mit Leuten, die da sehr nahe stehen, so, dass die, also, ich habe viele Freunde oder ein paar Freunde, die mir tatsächlich...
Auch so Verschwörungstheorien.
Dauernd schicken, ja.
Krass. Ja, ich habe leider auch das Gefühl langsam, ich habe mir ja kein einziges dieser Videos angeguckt. Ich hoffe, du auch nicht. Ich finde, sobald man sich das anguckt, gibt man dem ja auch irgendwo eine Plattform, weil es ein Klick mehr ist. Weißt du, du bist dann ja...
Stimmt, ja. Aber manchmal weiß man es nicht, wenn man es anklickt.
Ja, aber ich in letzter Zeit, ich habe mir einfach relativ... Ich habe ja mein Corona-Konsum zum Beispiel sehr minimiert auf... Ich gucke Tagesschau und höre Drosten. Ich weiß, manche würden jetzt auch sagen, ja, das ist ja auch nur limitiert und das, was vom Staat rausgegeben wird. Aber es sind halt zumindest so die 2 Sachen, wo ich das Gefühl habe, die wollen mich halt nicht missionieren, weißt du?
Ja.
Und nicht irgendwie in die Richtung, in irgendeine Richtung pushen. Klar haben sie irgendwo eine Meinung, aber die ist, sagen wir mal so, ich finde sie relativ angenehm zuzuhören. Und du kannst ja immer noch deine eigene Meinung darauf bilden, aber ich meine, selbst enge Freunde kommen dann irgendwie an und schicken diese Videos weiter. Das heißt nicht, dass sie sie unterstützen, aber sie schicken sie einfach weiter. Und ich sage immer so, Leute, hört auf, sie zu schicken, hört auf, sie zu kommentieren, hört auf, sie anzuschauen. Ihr gebt diesen Leuten ja nur eine Plattform. Ich weiß nicht, ich habe wie gesagt keins davon geschaut, aber ich weiß, was kursiert. Und das macht mir schon einfach sehr Angst, weil das geht mir schon wieder in die Richtung Amerika. Also das ist mir schon wieder eine Schippe zu hart.
Ja, das ist gerade ja passiert, nicht? Wo die Bild-Zeitung plötzlich den Drosten angreift. Das ist auch eine Form der Herstellung einer alternativen Realität. Wieso?
Wobei das, ich finde, das machen ja Medien gerade sowas wie die Bild ja schon seit Jahrzehnten. Ja, das ist ja diese Clickbait-Geschichte, dass du einfach, das hast du mir auch mal damals immer erklärt, bevor ich zu Topmodel ging, eine deiner wichtigen Presseweisheiten, die du mir mitgegeben hast. Du kannst, egal wie gut dein Interview drin ist und deine Zitate, auch wenn die nur deine Zitate verwenden dürfen, du kannst alles, wenn die mit dir arbeiten, überfliegen und mitentscheiden, aber nicht den Titel. Der Titel ist immer 100% frei gewählt und in dem Moment, wo es um Klicks geht,
also kontrolliert, ja.
Genau, und ja. Können immer verändert werden, egal in welche Richtung dein Interview Richtig. Ging. Und das ist so eine Sache, da muss man sich, wenn man das einmal weiß, und wir beide wissen das ja schon auch durch dich länger zum Glück, dann kann man sich damit auseinandersetzen, aber tausende Menschen haben ja noch nie was mit Presse direkt zu tun gehabt, also in ihrem Privatleben. Und deswegen wissen sie es nicht und klicken natürlich sofort auf den ersten Titel, der ihnen in den Augen springt. Also Leute, don't judge a book by its cover. Macht euch mal selber ein bisschen darüber Gedanken, was ihr lest und wie ihr die Sachen interpretiert, denn es gibt nicht immer nur eine Seite und generell Bild würde ich einfach auch nicht lesen. Abschließend dazu, ja. Auf jeden Fall zum Thema missionarisch. Ich hatte letztens, war ich im Park und ich habe Yoga gemacht und ich war fertig und habe mich so ein bisschen umgeguckt, ein bisschen im Grünen, meinen Blick schweifen lassen und plötzlich kam halt so ein jüngerer Typ, ich würde, weiß nicht, schätzen, Halbinder vielleicht, so sah der aus von der Herkunft her und ist halt auf ein älteres Pärchen, die auf einer Bank saßen, zugegangen, natürlich mit 2 Meter Abstand, aber hat halt angefangen, sie hitzig anzusprechen und ich konnte es halt nicht hören, weil es weit weg war, aber die beiden Herrschaften sahen so ein bisschen unsicher aus. Also die kannten ihn natürlich auch nicht und der hat halt irgendwie so ein bisschen gestikuliert, als würde er ihn irgendwas fast verkaufen wollen. Und dann habe ich ja gesagt, okay, was passiert da? Gut, dann hat er sich aber entfernt und dann dachte ich, gut, ist alles gut. Dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, wollte gerade aus dem Park raus Richtung nach Hause. Und dann höre ich, wie er mir hinterher rennt. Auf Englisch so, hey Miss, sorry, stop. Und ich habe mich umgedreht und er kam mir auch viel zu nah. Und ich war halt so, also jetzt hat ja nichts mit dir zu tun, aber Corona ist immer noch ein Thema. Also bitte, 2 Meter sollten schon Distanz sein, gerade weil ich dich nicht kenne. Und dann meinte er so, hey, so do you speak English? Und ich war schon kurz am Überlegen, ob ich einfach Nein sage. Und war ich so, ja, okay, yes, what is it? Und er so, do you have any body injuries or anything that bothers you? Also haben Sie irgendwelche körperlichen Befindlichkeiten? Irgendwas, was Sie ja beschäftigt oder halt stört körperlich, so von der Gesundheit her? Und ich gucke ihn an und sage mir so, sehe ich so aus? Aber nö, thank you, no, I'm very good, I'm in perfect health. Vielen Dank, ich bin gesund. Und er so, oh, because, ich sage es einfach auf Deutsch, naja, weil ich würde ihn ans Herzen legen, wenn sie Gott dafür anbeten, dass es ihm bald besser geht, dann wird es auch passieren. Und ich war so, okay, sorry, I have to go, bye. Und ich überquere richtig im Schnellschritt die Elbchaussee, wo gerade kein Auto kam. Und habe ihn da auf der anderen Straßenseite stehen lassen, wo er mir noch hinterher schrie, God is gonna thank you if you thank him. Und ich war so, wow, interessant. Also dieser Mann läuft im Park von Person zu Person und versucht Menschen davon zu überzeugen, dass wenn sie körperliche Befindlichkeiten haben, sie einfach ein bisschen beten sollten. Und dann wird Gott sie schon erhören. Fand ich einfach spannend.
Kann ja auch nicht schaden zu beten.
Nö, aber ich fand es einfach interessant, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und ich weiß ja nicht, also ich weiß schon, was seine Mission war, aber was gibt solchen Menschen das? Dass sie das Gefühl haben, sie werden dann von Gott besser, noch mehr wahrgenommen?
Sie retten eine andere Seele und kommen ganz sicher ins Paradies.
Also doch Egoismus natürlich irgendwo.
Ja, oder sie erfüllen die Gebote. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Aber es ist natürlich, meiner Ansicht nach, ist es eine Persönlichkeitsstörung.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass religiös zu sein eine Persönlichkeitsstörung ist. Ich würde sagen, dass es einfach eine Art und Weise ist, die Dinge zu benennen. Ich meine, ich habe auch spirituelle Freunde, die wandeln halt das Wort Universum, Leben, Gottheit, the divine. Das hat ja alles nur was mit Sprache zu tun, also wie du es auslegst. Ich weiß nicht, ich habe jetzt zwar das Wort Gott noch nicht so benutzt, um meine spirituellen Glauben zu beschreiben, aber ich verstehe schon, was viele Leute, die, sage ich jetzt mal, an Gott glauben, in Anführungsstrichen, die aber halt nicht radikal sind, und das ist der Unterschied.
Der Unterschied besteht daran, jeder kann glauben, was er will.
Ja.
Es fängt in dem Augenblick an, problematisch zu werden, wo du versuchst, andere Leute dazu zu bringen, dasselbe zu glauben wie du.
Genau, und dann glaube ich nämlich auch, dass es was mit der eigenen Persönlichkeit.
Ich darf mich lieber davon überzeugen, dass man, wenn eine Pandemie herrscht, eine Maske tragen soll, als dass ich mich davon überzeugen lasse, dass man beten soll, damit Gott den Virus von mir fernhält.
Ja,
verstehe ich. Ich glaube einfach, man soll das glauben, was plausibler ist. Haben wir ja schon oft drüber geredet.
Das, was Sinn macht.
Wir sind irgendwo, kann man auch sagen, dass wir 7 Milliarden Leute sind, die alle auf einer Insel stehen und jeder betet zu seinem eigenen Gott. Gut, okay.
Ja. Ja.
Aber wenn zum Beispiel einer von denen anfängt, die anderen Leute dazu zu bringen, an seinen Gott zu beten, dann beginnt die Kacke zu dampfen.
Ja.
Also
sehr, sehr interessant. Mir fällt gerade das ein, was du letztens gesagt hast. Wir haben gemeinsam noch eine sehr empfehlenswerte Serie an dieser Stelle für euch, Wild Wild Country, auf Netflix angefangen zu gucken. Und du hattest die Serie schon gesehen vor mir. Und ich habe dann...
Vor drei Jahren schon.
Ja, ja. Ich habe jetzt erst davon erfahren, weil, wie du besser wusstest als ich, meine angeheiratete Tante mütterlicherseits, war auch mal in den 80ern, zumindest zeitweilig, in diesem Ashram, über den da gesprochen wird, denn es geht um einen, ja, Guru kann man es erstmal nennen vielleicht, Leader, Spiritual Teacher und Leader Bhagwan, der danach Osho genannt wurde, glaube ich, ne? Der in den 80er Jahren erstmal Millionen oder Abertausende von Menschen in seinen Ashram nach Pune sozusagen mental geführt hat, und sie kamen natürlich scharenweise freiwillig und konkret, und dann nach Oregon, Texas abgehauen ist und sich da was aufgebaut hat und mit wieder aber Tausenden von Followern. Man hat es ja damals schon Follower genannt, das finde ich ganz witzig heutzutage. Ja, denkt man nur noch an Instagram. Aber ja, und es geht halt im Endeffekt um diese Community an Menschen, und ich habe da so eine Ähnlichkeit zu meiner Generation und meinem spirituellen Umfeld gesehen, und zwar, dass die Beweggründe einfach dieselben waren. Und zwar...
Meinst du Beweggründe, in so eine Sekte einzutreten?
Ja, ich meine ja jetzt nicht, also, na gut, das mit der Sekte für alle da draußen, die sehr hoffen, es wird irgendwann vielleicht noch passieren, Leute.
Wir machen lieber einen Verein vielleicht.
Wir überlegen uns nochmal unsere eigene Sekte, wie sie ausgelegt werden soll auf legaler Ebene. Nee, ich meine jetzt auch, dieser Unterschied zwischen, was damals bei euch, sage ich jetzt mal, so dieses ganze Community-Gefühl und dieses...
Na, das fing an mit den Hippies. Hey,
ja, nee, das war ja nichts anderes als Hippies.
Sex und das hier. Genau. Der Osho hat ja damals schon angefangen in Pune auch. Sex mit allen, Freiheit und so weiter.
Genau, und das fand ich nämlich so spannend an ihm, weil er hat nicht wie alle Spiritual Leaders vor ihm...
Die meisten vor ihm
hat er gesagt, wir müssen nicht auf materielle Güter verzichten und auf Konsum und auf den Kapitalismus an sich. Wir müssen uns nicht als Community absondern von dem Rest der Menschheit und uns in einen Tempel verziehen und zu meditieren. Wir müssen an den Markt, an den kapitalistischen Markt, damit wir gehört werden. Und ich sehe das wirklich, ich finde das sehr interessant, weil du ja natürlich, der Kapitalismus ist die Form, Staatsform, die einfach seit...
Das ist keine Staatsform.
Nein, du weißt, was ich meine. Es ist die... Wie nennt man das?
Die ökonomische Praxis, Realität.
Ökonomische Realität, die seit...
Oder man kann es auch Ideologie nennen.
Naja, ist mir ein bisschen zu doll. Sagen wir mal ökonomische Praxis, die seit Jahrzehnten funktioniert bei der meisten Menschen und die auch, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist vom Globus und von der Menschheit an sich. Und ich glaube, wenn man sich dessen klar wird, man kann natürlich irgendwo gegen Kapitalismus sein, aber dann musst du dich wirklich komplett absondern. Dann darfst du ja gar nichts mehr mit irgendwie Konsumverhalten und dir mal was gönnen und so zu tun haben. Und ich bin ja, wir sehen das ja alle auch so. Wir sind zwar auf einer Ebene, zumindest in der Community, die gerade auch so immer mehr entsteht in meiner Generation und offener dafür wird. Wir sind zwar auch, wir fühlen uns verbunden mit diesem spirituellen und wahren Ich, was erstmal nichts mit Materialismus zu tun hat, aber wir sind uns unseres Ego bewusst und wir lehnen es nicht ab, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Key, zumindest für mich. Als ich das gelernt habe, war mir plötzlich gab es auch nicht mehr so diese Fragen, muss ich mich jetzt gegen das oder gegen das stemmen? Denn das Ego ist Teil von dir und es schützt dich. Das Ego ist das, was will. Was will, was ja, will.
Das ist eben der Unterschied zur Ushu, denn bei denen ist das erste Prinzip, dass du dein Ego aufgeben musst, dass du bedingungslos den Führer liebst. Und dieser Führer sagte eben, da hast du recht, er hatte
so hatte ich das nicht verstanden. Er hat gesagt, wir können den Konsum weiter fördern. Wir dürfen sowas wie Sex,
Dieser Führer hat eben gesagt, es ist keine Schande, reich zu werden, auch wenn man spirituell ist.
Genau, und das fand ich die große Ähnlichkeit zu heute.
Richtig.
Was aber, wo du dann den entscheidenden Satz gesagt hast, der Unterschied zwischen damals den Menschen und heute unserer Community ist, dass wir halt keinen, und wir benutzen jetzt dieses böse Wort, Führer brauchen.
Richtig.
Wir haben nicht diese eine Person, der wir uns bedingungslos hingeben. Man sieht halt in diesen Videos, die sich damals von sich selbst gemacht haben, wie die sich ihm wirklich zu Füßen werfen. Das ist verrückt. Also ist ja schön, dass man dann irgendwo so seine Devotion gefunden hat, aber das war echt eine Schippe zu krass. Die wären ja für den gestorben. Und ich glaube, das ist es nämlich. Heutzutage wird natürlich der Individualismus viel mehr geprägt und du tust es halt für dich in erster Linie. Du tust es für dich und für deine eigene Weiterentwicklung und einfach, um dich mit dir selber auf dieser Welt irgendwo zurechtzufinden, in dieser verrückten, verquirlten
Welt. An was glaubst du denn?
Ich glaube ans Leben. Für mich ist Leben das, was für andere Gott ist. Wenn ich mich umgucke und in alles, woran ich gucke, ist Leben. Und Leben ist das Einzige, was es geschafft hat, seit der Entstehung dessen, nie zu sterben. Also ich kann das nicht erklären. Das sind halt diese Dinge, die du nicht in Worte fassen kannst, weil Sprache zerstört das irgendwo. Aber
das ist schön, was du sagst. Das sagte Nietzsche auch. Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, meinte, der größte Wert, den es gibt auf der Welt, ist das Leben.
Na klar. Weil das Einzige ist, was wir bedingungslos geschenkt bekommen. Also jedes Bewusstsein, was herrscht auf der Welt, ist am Leben. Und auch das, was wir im Endeffekt durch den Tod ja erst zu wertschätzen lernen. Also nur weil es Tod gibt, können wir erleben.
Das Oder können ist so das wir das Schöne. Leben schätzen lernen, ja. Ein Tier weiß nicht, dass es lebt, das stimmt. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, dass es lebt, glaube ich schon, aber nicht, dass es stirbt.
Dass es stirbt, weiß es nicht, ja.
Oder zumindest in der Zukunft nicht.
Ja, Mensch, das Kinder, jetzt haben wir wieder...
Jetzt haben wir wieder, sind wir wieder ausgeflossen.
Sehr, sehr tief gemacht.
Ja. Schön. Ich hatte überlegt, ob wir so ein kleines Entweder-Oder-Spiel am Ende machen. Hatten wir, glaube ich, noch nie gemacht. Und ich habe jetzt einfach mal spontan kurz hier vor mir so drei Gedanken gemacht. Also, du musst einfach antworten mit dem, was du als Entweder-Oder siehst.
Okay.
Ja?
Okay.
Sex oder Küssen?
Sex oder Küssen?
Ja.
Sex.
Interessant, okay. Gedanken lesen oder teleportieren?
Gedanken lesen.
Echt? Das finde ich krass. Ich würde so nicht gerne... Ich wollte das früher auch immer so als Superkraft. Aber ich finde mittlerweile, ich würde verrückt werden. Wenn ich immer direkt bei meinem Gegenüber wissen würde, was er denkt. Wow.
Ach so, ich Gedanken lesen können. Ich will sie nicht immer wissen. Das wäre schrecklich.
Okay. Also können. Wenn du es entscheidest, dann... Ja. Also du kannst auch abschalten sozusagen.
Ich könnte auch abschalten.
Ich stelle mir das leider ein bisschen wie in so einer furchtbaren Spirale vor. Man läuft durch die Straße und hört 1000 Stimmen.
Das wäre schrecklich.
Das wäre grausam. Nie wieder lesen oder nie wieder schreiben? Wir haben ein kleines Konzert.
Schwierig. Ich würde sagen, wenn ich... Nie wieder schreiben, lieber.
Okay.
Also wenn ich auf dem Todesbett liege, dann würde ich lieber lesen als schreiben.
Ja, okay. Das macht Sinn. Schokoladen oder Nüsse?
Beides zusammen.
Nee, du musst dich für eins entscheiden.
Nämlich Nussschokolade.
Ha! Nicht schlecht, der schmeckt. Wusste ich, dass der hart für dich ist. Aspirin oder Valium?
Beides zu seiner Zeit.
Nein, so funktioniert das Spiel nicht.
Also, wenn ich es mit auf eine einsame Insel nehmen müsste,
ja.
Valium.
Schon Valium.
Ja.
Ja gut, auf einer einsamen Insel hast du wahrscheinlich weniger Infektions- oder Krankheitserreger.
Ja, wenn da ein Tiger ist, dann habe ich lieber Valium als Aspirin.
Stimmt. Um besser mit ihm zu kommunizieren.
Ja, oder um weniger Angst zu haben. Ja, drehen wir es mal um. Was wäre dir lieber?
Oh Gott, ey.
unter Wasser atmen zu können oder fliegen zu können?
Oh, fliegen. Auf jeden Fall fliegen. Aha. Ich liebe ja Wasser. Ich bin eine kleine Wassernixe, aber ich habe ja auch ein bisschen, ich habe sehr großen Respekt vorm Ozean. Ich finde die Gewässer des Ozeans einfach viel zu gruselig, um da längere Zeit verbringen zu wollen. Aha. Unter Wasser, huh.
Was spielst du lieber? Charaden oder Arschloch?
Charaden.
Inzwischen schon, ja.
Natürlich. Ja, Arschloch. Mann, Arschloch war eine Spielphase, ey, das weiß ich
aber
noch.
Wir hatten
war.
Tolle Arschloch.
So witzig. Aber wir hatten auch tolle Charaden.
Ja, stimmt.
Ihr wisst es vielleicht nicht, aber die Karrieres haben einen großen Hang zum Charadenspielen. Das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren zu Hause.
Wen hättest du lieber zu Partner? Ein Mann mit gutem Sex oder eine Frau mit viel Humor?
Frau mit viel Humor. Also wenn da draußen eine lesbische Frau mit viel Humor ist, dann kann sie sich gerne bei mir melden.
Okay, auf welches Körperorgan könntest du verzichten, wenn du müsstest?
Körperorgan? Du meinst Körperteil?
Wenn du die Wahl treffen müsstest. Lieber keine Augen oder lieber keine Ohren?
Naja, das ist spezifisch. Lieber keine Ohren.
Ehrlich?
Ja. Ich glaube, das Spiel hatten wir schon mal gespielt, einer größeren Runde in Portugal.
Und da stellte sich heraus, dass
Frauen eher meine Antwort gegeben haben und Männer eher gesagt haben, lieber nicht sehen. Das finde ich spannend.
Interessant, ja, finde ich auch.
Also es wäre natürlich beides furchtbar, aber ich kenne viele Leute, also tatsächlich schreiben mir auch interessanterweise viele
Hörer.
Nee, Leute, die nicht hören können.
Ach so, Taube.
Taube, ja. Mhm, ja, genau. Und ja, für die zum Beispiel finde ich es interessant, weil die fragen mich dann manchmal, kannst du in deinen Stories drunter schreiben, also was du sagst? Ja, weil ich bin hörbehindert, nennen sie sich auch selber, glaube ich, oder hörgestört. Und deswegen verstehe ich es halt besser. Und dann das mit der Maske, fast wie du. Und dann das mit der Maske finde ich interessant, das habe ich bei dir auch die letzten Wochen bemerkt, immer wenn ich mit Maske hierher gekommen bin. Du konntest mich, auch wenn ich lauter gesprochen habe, sehr wenig verstehen, weil jetzt, das habe ich auch gemerkt in meinen Stories, habe ich ein, zwei Mal mit Maske vorm Mund gesprochen, einfach nur, weil ich irgendwo drin war. Und dann haben viele halt mir geschrieben, die halt dieses, sag ich jetzt mal, diese Behinderung haben, könntest du bitte entweder drunter schreiben, was du gerade sagst, oder die Maske abnehmen, weil ich lese Lippen.
Interessant.
Und das ist meine Art und Weise.
Ja,
und ich glaube, es wäre für mich irgendwann akzeptabel, nur meine eigenen Gedanken zu hören irgendwie, auch wenn dafür brauche ich wahrscheinlich noch sehr viel Weiterentwicklung und Meditationsteaching und Tempelweisheit, weil ich dann ja irgendwann Lippen lesen kann. Ne? Das lernt man dann ja wahrscheinlich. Und ich glaube, Dinge nicht mehr sehen zu können, die Schönheit von Pflanzen nicht mehr sehen zu können, die Schönheit vom Leben, was ich eben meinte, nicht mehr sehen zu können, ich glaube, das
ist keine Musik
so
mehr hören, keine geliebten Stimmen hören.
Ja, auch doof, ne? Aber dann lieber geliebte Gesichter und Lächeln von Menschen sehen können.
Ja.
Ist beides natürlich nicht schön, aber
das Hören ist ja der Sinn, der als allererster da ist, nicht? Wir können ja schon im Mutterleib hören, aber noch nicht sehen.
Das stimmt.
Also wir hören, und das Hören, die Ohren kann man auch nicht zumachen. Das ist ganz interessant.
Ja, du kannst dich nicht, ohne die sie zuzuhalten oder irgendwelche Hilfsmittel entscheiden, nicht zu hören. Ja. Das tut dann die Schwerhörigkeit irgendwann mit dir.
Was hast du gesagt?
Wie sieht es bei deinem Hörgerät mittlerweile aus? Ich habe Mathieu gezwungen, dass er zumindest mal zum HNO geht.
Ja, ich kriege da eine To-Do-Liste, die habe ich auch schon fast erfüllt. Ich erzähle dir im nächsten Podcast, was daraus geworden ist.
Echt? Okay, na gut, dann lässt du uns so in Suspension. Na gut, dann würde ich sagen, was ist für heute? Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde. Ja, schön. Ich dachte, wir kriegen gar nichts zusammen, aber ein bisschen ausatmen kann man ja immer. Ja, wie immer freuen wir uns auf Feedback. Ihr wisst, ich lese alles und Mathieu bekommt dann immer so schöne Screenshots. Ich habe auf dem Handy mittlerweile ein Album, das heißt Podcast Feedback.
Ja, ich bin immer ganz gerührt.
Ja, das ist wirklich so. Kannst du auch mal sagen, Mathieu.
Du schickst mir aber auch alle, nicht nur die positiven, ne?
Wir kriegen nur positive.
Okay.
Ich glaube, Menschen, die es scheiße finden, die hören dann einfach weg.
Ja, klar.
Willst du noch irgendwas abschließend sagen, Mathieu?
Ja, diese sexuellen Dinge, die ich vorgelesen habe, die betrafen nicht menschliche Wesen, sondern Insekten.
Aha. Das ist so witzig, dass du das jetzt nochmal auflöst. Ich hatte überlegt, dass wir es gar nicht mehr tun. Aber gut, ja, tatsächlich war das Mathieus Hobby in letzter Zeit, sich ein bisschen Paarungsdynamik bei Insekten anzugucken. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Tschüssi!
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.